Audio Visionen, der Podcast zu Film, Musiken, Sounds.
Es gibt diese dumme Meinung von anderen Kollegen, die vielleicht nicht so viel Lust haben, Filmmusiken zu machen. Filmmusik ist dann gut, wenn sie nicht stört. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Manchmal ist es wichtig zu stören.
Herzlich willkommen zu Audio Visionen, dem Podcast zu Film, Musiken, Sounds. Mein Name ist Anna Schürmer und ich habe heute die große Ehre, mit Peter Gotthard zu sprechen, der so etwas wie der Grand Seigneur der ostdeutschen Filmmusikkomposition ist. Peter Gotthard, ich freue mich sehr, dass wir uns hier sehen und vor allem hören. Herzlich willkommen.
Bonjour, Madame.
Ich habe mir unser Gespräch heute in 4 Kapitel, Sektionen, Sätze, könnte man es musikalisch auch sagen, aufgeteilt. Wir starten mit ein paar Fragen zu Ihrer Lieblingsfilmmusik, gehen dann weiter zu Werdegang und Werk. Dann gibt es als drittes so eine Sektion, die habe ich Freistil genannt, wo wir so ein bisschen über individuelle Themen sprechen und landen am Schluss dann in der Zukunftsmusik, in die wir auch ein kleines Ohr werfen wollen.
Lieblingsfilmmusiken.
Ja, wir starten mit Lieblingsfilmmusik und ich starte ganz konkret mit einer irgendwie zugleich sehr einfachen, aber auch sehr schwierigen Frage. Was macht gute Filmmusik aus und warum?
Dafür reicht die Sendung auf keinen Fall aus, um das überhaupt zu begründen. Darüber könnte ich bis übermorgen referieren. Wie sagt man in Interviews so richtig? Eine gute Frage, bitte die nächste.
Alles klar, dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter in Medias Res, nämlich in welchen Filmen halten Sie denn Musik für besonders gelungen und warum? Damit kommen wir dann vielleicht auch dieser eher allgemein gestellten Frage am Anfang näher. Haben Sie da irgendwelche Beispiele, die Sie nennen können?
Och, da gibt's viele Beispiele. Ich war von 1990 bis 1994 Mitglied der Auswahlkommission zu Berliner Filmfesttagen. Als Filmkomponist ist das natürlich eine irre Chance, so intensiven Einblick in das internationale Oeuvre der Weltproduktion für Film. Und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, von denen profitiere ich heute noch. Ich erinnere mich zum Beispiel, 1991 kam The Silence of the Lambs, also das Schweigen der Lämmer. Und alle anderen waren dagegen. Es ist zu viel Blut, das kann man den Leuten nicht zumuten. Und ich habe gesagt, liebe Leute, erstens, ich bin neu bei euch. Zweitens, ich komme aus dem Osten. Und drittens ist das ein Film, wo meiner Ansicht nach alle Gewerke funktionieren und miteinander ein Kunstwerk ergeben, was man vielleicht alle 10 Jahre in der Welt mal findet. Das ist für mich Kino pur. Naja, und das andere muss ich nicht weiter ausführen. Der Film hat seinen Weg gemacht. Also ich bin im Prinzip schuld, dass wir in der Kommission letztlich doch für den Film waren.
Jetzt haben Sie gesagt, weil da alle Gewerke ineinander spielen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das eben ein Multimedium ist, der Film, der eben Sound und Bild, Audio, Visionen verbindet. Vielleicht können Sie was zu dem Sound sagen. Warum funktioniert dieser Film auf Soundebene besonders gut?
Der fängt an mit Orchester und hört mit Orchester auf. Das heißt, Howard Shore hat viel Aufwand betrieben mit Orchesteraufnahmen. Und ich habe dann irgendwann gelesen, warum Howard Shore viel Orchester einsetzt. Und er meint, ja, das Orchester ist der Atem im Film. Sonorität gehört eigentlich mit zur Filmmusik, also für die Arbeit eines Filmkomponisten. Davon kriegt man heute nicht mehr so viel mit in allen Dingen, die uns angeboten werden. Also deshalb würde ich ganz gerne nochmal Schweigen der Lämmer deutlichst empfehlen als gute Filmmusik. Alles enthalten, Orchester, Elektronik. Sie wissen, dass die elektronischen Gründe dafür waren, dass die Leute sich gefürchtet haben vor dem Film, weil das war noch nicht so deutlich, hat sich noch nicht eingeprägt. Und das sind handwerkliche Fragen, das muss niemanden interessieren, aber einen Filmkomponisten schon.
Das ist ein interessanter Punkt, den Sie da angesprochen haben. Wir haben uns als Motto für unseren Podcast den Begriff der Kontrapunkte ausgewählt, womit ja auch besagt wird, dass man eben verschiedene Elemente miteinander kombiniert. Jetzt haben Sie am Anfang schon gesagt, ein Film funktioniert, wenn die verschiedenen Gewerke ineinander spielen, also wie Szene, Bühnenbild und so weiter. Das heißt aber, es gilt auch für innerhalb der Musik, also spielen auch hier die verschiedenen Gewerke, nämlich Elektronik, Orchestersound und vielleicht auch Geräusche ineinander. Ist auch hier das Ineinanderspielen entscheidend?
Ja, natürlich. Das gehört dazu. Jetzt greife ich Ihr Argument auf. Nähe von Geräusch aus nächster Umgebung stört empfindlich das Bild, hilft aber sehr dem Film. Darüber kann man gerne diskutieren, aber vielleicht ahnen Sie, wie ich das meine. Es muss sich miteinander ergänzen. Manchmal ist es wichtig zu stören. Kommt darauf an, wie man mit Emotionen umgehen will.
Ich freue mich aber sehr, wie Sie das so sagen. Manchmal muss man diesen Film stören. Das passt eben auch zu dieser Kontrapunktik.
Absolut, ja.
Da fällt mir gerade ein Satz ein, den Sie in unserem Vorgespräch gesagt haben, nämlich Komponisten müssen die Dramaturgie des jeweiligen Films akzeptieren. Vielleicht können Sie da noch mal was dazu sagen.
Ja, gerne. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ein Regisseur der Filmmusik ein hohes Podest eingeräumt hat. Und das war das Dilemma von dem Unternehmen von Anfang an. Natürlich hat der Komponist gedacht, naja, nun kann ich ja meinem Affen Zucker geben und nun machen wir das, nun machen wir das, nun machen wir das. Das geht nicht auf, weil jeder Filmkomponist muss unter Untergang der Produktion sich einer, wie auch immer, Filmdramaturgie zuordnen. Ich verweigere unbedingt das Wort Unterwerfung oder so ein Quatsch. Das stimmt nicht, dann sollte man es nicht machen. Film ist Teamarbeit und dann vielleicht noch ganz grob dazu eine Wahrheit, dass sich Film und Musik überhaupt nicht vertragen, physikalisch. Nehmen Sie eine Sekunde Bild, dann nehmen Sie ein Kinderlachen und ein Atompilz. Dann haben Sie innerhalb einer Sekunde eine irrsinnige Assoziation. Und was ist eine Sekunde Musik? Zack und weg, ja. Und das ist das grundsätzliche Problem, weshalb es oft nicht funktioniert. Das muss man wissen. Das setzt voraus, dass der Filmkomponist von Film Ahnung hat und das setzt voraus, dass der Regisseur Ahnung von Musik hat.
Was mir gerade gut gefallen hat, wie Sie das so beschrieben haben, Film und Audio oder Bild und Audio vertragen sich eigentlich gar nicht. Und es ist natürlich genau das, was den Reiz ausmacht und was wir auch mit unserem Titel Audiovisionen einfangen wollen und daraus eine gewisse Spannung kreieren wollen.
Werdegang und Werk.
Ich glaube, es ist Zeit, dass wir vielleicht in unsere zweite Sektion, in unseren zweiten Satz gehen. Werdegang und Werk. Und ich stelle am Anfang wieder eine vielleicht sehr einfache, aber auch sehr schwierige Frage. Wie eigentlich wird man Filmkomponist? Vielleicht verzahnt auch mit Ihrer Erläuterung, wie da Ihr persönlicher Werdegang verlaufen ist.
Wieder ein Thema, wo wir bis übermorgen Zeit bräuchten. Also ich glaube, behaupten zu können, dass im seltensten Falle ein junger Mensch sagt, ich will Filmmusiken machen und das funktioniert dann auch. Ich gehe mit sehr hohem Anspruch ran. Ich habe Klassik studiert, Dirigieren, Klavier, Instrumentation und Komposition, alles dieses. Und um es mal subjektiv zu beantworten, bei mir war ein französischer Pianist daran schuld, dass es mich gepackt hat. Jacques Lussier, meine ich natürlich. Er hat in wunderbarer Weise Bach verjazzt, aber auch Händel und alles sowas. Und das hat mich so fasziniert, dass ich ein Präludium und eine Fuge in dieser Art geschrieben habe, mit Jazz-Thema, aber mit der Architektur der Barockzeit. Ich war noch Student. Hab das in der Hochschule vorgespielt. Anfangs haben sie es belächelt und dann waren sie still. Weil es hat funktioniert. Die ganze Hochschule sang mein Thema. Das war natürlich wirklich lustig. Und dann stand ein Professor auf und das war mein lieber Freund, Professor Dr. Wolfram Heiking. Der hat gesagt, na, das passt doch zu dem Film und dem Film. Ich mache euch mal bekannt. Also ich mach's kurz, Winfried Junge mit seinem Studentinnenfilm. Und es hat wunderbar geklappt. Er kam dann wieder und dann kamen andere. Und so hat sich das entwickelt, ohne dass ich grundsätzlich Werbung betreiben müsste und so etwas. Es wurde mir eigentlich auf silbernem Tablett serviert. Aber wir haben uns beide verstanden, das Tablett und ich. Ich habe gemerkt, was man machen kann, was man nicht machen kann. Und bin natürlich die DEFA-Schule durch, vor allen Dingen Heiner Caro. Wir haben 10 Jahre lang 5 Spielfilme gemeinsam kreiert. Und da ging es darum, Emotionen mit Musik zu gestalten.
Sie haben jetzt auch so ein bisschen schon vorgegriffen auf eine Frage, auf die ich noch gekommen wäre, nämlich Ihre langjährige Kollaboration mit Heiner Caro, wo natürlich das berühmteste bis heute die Legende von Paul und Paula ist, wo die Pudis auch sehr inszeniert wurden von Ihnen. Und was ich da jetzt interessant finde, Sie haben jetzt viel über Ihre klassische Kompositionsausbildung gesprochen, da haben Sie nun aber eher Pop gemacht, vielleicht können Sie uns was dazu erzählen.
Oh, ich könnte viel erzählen. Ich schreibe gerade das Buch, weil das Buch nächstes Jahr auf dem Tisch liegen muss, denn der Film wird 50 Jahre. Ich habe das Drehbuch gelesen, natürlich, und Plenzdorf, der Drehbuchautor, hat geschrieben, Open-Air-Konzert dort und dort. So. Und ich habe Uli gefragt, na was denn? Na, du bist doch der Komponist, lass dir doch mal was einfallen. Und aufgrund der schon längeren Zusammenarbeit mit Caro wusste ich, er mag klassische Musik. Und Absicht dieser Szene war, der Paula, die von Klassik in dem Film keine Ahnung hat, etwas zu finden, was sie möglicherweise emotional verführen kann. Ja, und da kam ich natürlich auf Beethoven. Beethoven hat ein Violinkonzert geschrieben. Und das, was ich vorhin sagte, Musik und Film vertragen sich nicht. Der erste Satz dauert 20 Minuten. Das ist ja undenkbar für Film, also muss ich nicht weiter erläutern. Ich habe die Partitur genommen, habe 4 in sich dramaturgisch geschlossene Musikpassagen ausgewählt. Die haben wir als Takes produziert und 3 davon haben wir dann genommen. So, nun war die Frage, wie kommen wir denn nun von einer Szene in die andere rein musikalisch? Und da habe ich gesagt, na ja, dann lass doch der Paula die Ohren zuhalten, da können wir mal eine Sekunde Ruhe machen und dann können wir in eine andere Szene gehen, ohne dass wir Sakrileg begehen. Und es hat funktioniert, so ist das gekommen, ja. Und dann habe ich weiter auf der Szene, wo sie in Hippie-Form ihn als Kampfgruppenmensch erwartet, erstmal ein Trompetenkonzert draufgesetzt und Caro sagt, nee, das geht nicht. Das ist nicht die Paula, das hat mit der Paula nichts zu tun. Da musst du nochmal neu ran. Heute würde man sagen, nee, der Komponist kann weg, bitte der Nächste. Er hat geglaubt, dass wir das zusammenpacken, ja. Und dann wurde mir klar, ja, die Paula, na, das muss ein Poptitel werden oder so, wovon ich keinerlei Ahnung hatte. Und dann habe ich recherchiert, wie verrückt, Musiken angehört und habe gedacht, na ja, nun, lieber Gott, als ich das dann analysierte, dachte ich, ach, so einfach ist das. Ach so. Und damals nannten wir das Schimmel, heute nennt man das Layout-Musiken. Also man sucht sich etwas raus, was zu der Szene möglicherweise passen könnte. Und dann muss man was Ähnliches machen. Und ich in meiner Hilflosigkeit habe das Arrangement von Bee Gees und noch einige andere Sachen übernommen und eine eigene Melodie gemacht. Wenn ein Mensch lebt, das lebt ja bis heute dieser Titel. Und so ist es gekommen, ja.
Auch hier ist ja dann eine ziemliche Kontrapunktik zugange, nämlich so ein Mischungsverhältnis herzustellen, was sich abstößt, aber vielleicht gerade auch in dieser Störung dann funktioniert. Zum Abschluss von Ihrem Werdegang so allgemein gefragt, fühlen Sie sich eigentlich als Filmmusikkomponist oder als Komponist? grundsätzlich.
Also 50 Jahre eigentlich als Filmkomponist. Denn die Aufträge blieben nicht aus. Das wurde dann 1990 anders. Da kamen dann nur noch ganz wenige und dann war ich raus aus dem Geschäft. Um's emotionslos zu sagen, Geschäft, ja.
Freistil.
Das wirkt jetzt fast wie abgesprochen, weil Sie leiten zu meinem nächsten Frageblock über, der sich unter der Sektion 3 und dem Titel Freistil versteckt, in der ich so ein paar individuelle Themen nochmal ansprechen wollte. Und klar, ich habe ja auch schon bei der Anmoderation gesagt, Sie sind sowas wie der Grand Seigneur der ostdeutschen Filmmusikkomposition.
Nur über meinen Anwalt, ja?
Alles klar. Aber was dann natürlich für eine Tatsache dahinter steckt, Sie waren überwiegend in der DDR sozialisiert. Und da wollte ich einfach tatsächlich mal fragen, wie war es denn in Ostdeutschland zu arbeiten? War das anders zu arbeiten, wie Sie das heute wahrnehmen? Erinnerungen dazu würden mich interessieren und unsere Hörerinnen bestimmt auch.
Könnte ich lange drüber erzählen, aber mit einem Satz. Es kam die Wende und alles war vorbei. Es gab keine DEFA mehr, es gab keinen Film, keine Kurzfilme mehr, gab kein Fernsehen mehr und ich wurde nicht mehr beschäftigt. Es war Schluss.
Das klingt so ein bisschen, wie Sie das beschreiben, sozusagen vom Regen in die Traufe oder beziehungsweise von der Mauer zum Markt. Haben Sie das Gefühl, dass dieser Wechsel da reingespielt hat? Vielleicht haben Sie es aber auch als eine Art von Befreiung entdeckt, weil Sie haben gerade gesagt, Sie haben sich 50 Jahre lang als Filmmusikkomponist gefühlt. Ich gehe doch stark davon aus, dass Sie immer noch komponieren und weiter komponieren. Vielleicht hat das Ihnen auch ein Stück Freiheit gegeben.
Ja, was ist Freiheit? Also ich habe mich als Filmkomponist gefühlt, habe aber dann begriffen, Gotthard, du bist raus, auf dem Markt bin ich nicht, werde kaum akzeptiert. Volker Schlönhoff hat mich mit zwei Filmen mal versucht, ausprobiert, aber hat es dann sein gelassen, weil es um Emotionen geht und er mochte mehr Abstand zu Emotionen. Und dann habe ich gesagt, so, was kann ich denn? Ich kann Orchester, ich kann Chor, ich kann Lieder schreiben, ich kann Chansons schreiben. Das habe ich ja alles trainiert, weil das ja alles für mein Verständnis zur Filmmusik gehört. Und habe dann angefangen, Orchesterwerke zu schreiben und dies und jenes.
Sie hatten es jetzt schon öfters auch so erwähnt, Sie haben Klavier studiert, Sie haben Dirigieren studiert, Sie haben Komposition studiert und so weiter. Und Sie haben ja in der Tat auch nicht nur für Film komponiert, sondern auch für viele andere Formate, fürs Kino einerseits, fürs TV andererseits, aber auch für Hörspiel und Bühnenmusik. Ist es anders für die Leinwand oder für den Bildschirm oder für die Bühne zu komponieren? Worauf muss man sich da einlassen?
Ich glaube, so pauschal lässt sich das nicht beantworten. Es kommt auf das Sujet an, was umgesetzt werden will. Und jedes Genre hat andere Spielregeln. Also eine Schauspielmusik klingt anders als eine Hörspielmusik. Und Hörspielmusik war zu Ostzeiten auch anders. Der Rundfunk arbeitet Tag und Nacht. Das ist längst Geschichte. Und es ging auch um Emotionen. Wenn ich heute Hörspiele höre, denke ich immer, mein Gott, ist das arm. Unter musikalischen Aspekt, ja.
Auch da geben Sie mir jetzt die Überleitung zu meinem nächsten Fragenpunkt in der Sektion Freistil. Nämlich, wir haben jetzt ziemlich viel über Musik gesprochen. Ich denke aber doch, dass eben die akustische Ebene von Filmen eben aus deutlich mehr Sounds besteht, aus Geräuschen, nicht zuletzt der Stimme, die ja auch akustisch inszeniert wird. Und ich wollte Sie fragen, wie Sie zu so einem erweiterten Verständnis vom Filmsound stehen, der eben über die reinen Musiken hinausgeht.
Das war für mich kein Unterschied und ich habe darauf von Anfang an geachtet. Und ich habe ja gelegentlich auch über Filmmusiken geschrieben und sprach immer von der sogenannten Sonorität. Also alles das, was klingt. Dazu gehören Geräusche, Sprache, alles dieses. Da könnte ich eine ganz scharfe Kritik ansetzen an der heutigen Filmproduktion, die man im Fernsehen so mitkriegt. Ich habe mir den Sprecher vorspielen lassen, in welcher Frequenzlage der sich bewegt, und habe mich musikalisch darüber oder darunter bewegt, damit wir nicht ins Gehege kommen. Also mein Thema ist und so weiter. Also auch Bruchteil von Sekunden Ruhe. Und wenn der Sprecher dann ausgerechnet in diesem Bruchteil von der Sekunde auch pausiert, weil er atmen holen muss, empfindet man das als ein akustisches Loch. Und das ist die Erklärung für Hollywoods ewigen, sülzigen Sound, der nie aufhört.
Sie hatten mir im Vorgespräch erzählt, dass sich da die Soundkulisse so verändert hätte, dass nämlich die Musik immer so übersteuert würde. Was hat das denn damit auf sich? Warum ist das so? Ist das vielleicht wirklich dieser Grund, dass man diese Stille nicht mehr aushält? Das fand ich nämlich schön, wie Sie das gerade beschrieben haben. Man empfindet das als ein Loch und deswegen wird das sozusagen zugekleistert mit Sound. Und natürlich, ich glaube, ein erweitertes Verständnis von Musik, von Sound, muss doch zwingend eben auch die Pausen, die Stille beinhalten. Als dramaturgisches, ja sogar musikalisches Mittel.
Ja, absolut. Ich freue mich, dass Sie das sagen. Ich bringe dann einen Film ins Gespräch. Käthe Kollwitz, Bilder eines Lebens. 1987 von Ralf Kirsten gedreht. Und für diesen Film habe ich 5 musikalische Ebenen eingesetzt. Und der Schluss, das war ganz interessant. Kollwitz starb 47 in Moritzburg bei Dresden und hat diese schlimmen Angriffe auf Dresden miterlebt. Und Richard Strauss, kein geringerer, hat seine Metamorphosen geschrieben unter dem Schock seines kaputten Münchens und seines geliebten Dresdens. Also war für mich völlig klar, die Metamorphosen müssen dahin. Jetzt kommen wir an einen ganz wichtigen handwerklichen Punkt. Sie wissen, dass eine Minute bis zu 20.000 Euro kosten kann, Musik. Man kann nicht einfach eine bestehende Aufnahme von einem bekannten Werk nehmen, das drunter legen und sagen, so nun ist das Filmmusik. Das geht nicht. Und ich habe mir die Partitur vorgenommen, habe Takt rausgestrichen, ich habe eine Oboe eingeführt, die bei Richard Strauss nicht da war. Also ich habe seine Gedanken dem Film zugearbeitet, habe das neu aufgenommen. Und keiner hat gemerkt, dass ich damit ein Sakrileg begangen habe. Das war auch meine Absicht. Also das sollte nicht unbedingt bemerkt werden, aber das musste ja zu dem Film passen. Ja. Also es gibt ein paar ganz versteckte Regeln, wenn man sich auf ästhetisch und ethisch ähnlich hoher Ebene bewegt, kann man zitieren. Aber ich habe es nicht original zitiert, sondern ich habe es bearbeitet. Also wenn man es genau nimmt, hätte ich vom Verlag die Erlaubnis erfragen müssen. Aber ich habe gewusst, da kommt ein Nein, das geht nicht. Und da habe ich einfach gemacht, ja. Also Abenteuer wieder.
Abenteuer ist immer gut.
Ja, das hält jung, ja.
Auf jeden Fall. Was ziemlich deutlich wird, wenn Sie so erzählen, wie Sie musikalisch arbeiten, eben Ihre kompositorische Ausbildung, Ihre Erfahrung auch in der klassischen Musik oder zumindest in dem Handwerk. Und da wollte ich noch fragen, es ist ja so, dass viele Ihrer jüngeren Kollegen heute tatsächlich einen anderen Weg gehen als Sounddesigner. Was halten Sie davon? Wie verwandt sind überhaupt Filmmusikkomponisten und Sounddesigner? Hat sich da was verändert?
Das kommt auf den Regisseur an, was er erwartet. Und was er braucht für seinen Film, vorausgesetzt er weiß es, was an musikalischen Dingen gebraucht wird. Aber es hat sich nun mal durchgesetzt, dass Regisseure jüngerer Generation sich Musiken raussuchen, die sie schön finden, drunter legen, den Film danach schneiden und dann soll ein Mensch eine neue Musik aus rechtlichen Gründen drauflegen. Ich vermeide das Wort komponieren. Dann kann man auch nicht direkt verlangen, das, was ich als Voraussetzung sehe, dass man von Musikgeschichte Ahnung hat, Schauen Sie, das ist wie ein Trichter. Alles rein, alles rein, alles rein und dann kommt meine Sache raus. Und das hat auch funktioniert, ja. Es gibt ja nicht nur im Film, sondern auch woanders sehr viele Komponisten, die versuchen, die jahrhundertealte Tradition in der Musik kaputt zu kriegen. Sie haben es bis heute nicht geschafft. Ich habe gleich einen anderen Weg gegangen. Also ich bin der Meinung, man sollte sich, wenn man sich schon Komponist nennt, um andere Dinge auch kümmern, die da waren. Nicht von wegen Schürung des Feuers, sondern die Erhaltung des Feuers. Und das sind für mich Überlegungen, weshalb ich dann aus dem Filmgeschäft ausgestiegen bin oder ausgestiegen wurde, wenn Sie wollen. Und ich bin dabei, Orchesterwerke zu schreiben. Ich habe eine Symphonie geschrieben in C. C steht für Corona. Also zeitbezogen durchaus, ja. Aber eben ein anderes Genre, ja.
Das finde ich ziemlich interessant, dass Sie jetzt auf die Zeit zu sprechen kommen, auf die auch ich zum Schluss zu sprechen kommen wollte. Erstens natürlich, weil die Musik eine Zeitkunst ist und dass man sich natürlich aus einer Gegenwart heraus immer sozusagen einer Vergangenheit bewusst ist, aber auch irgendwie eine Zukunft tastet. Und das ist dann auch die letzte Sektion für unser kleines Gespräch hier oder unser großes Gespräch, wenn man will, nämlich die Frage nach der Zukunftsmusik.
Zukunftsmusik.
Was glauben Sie, wo geht es hin mit der Komposition von Filmmusik? Ich stelle die Frage jetzt ganz bewusst, ganz offen. Es kann ästhetisch, produktionstechnisch, gesamtgesellschaftlich, kulturell, ganz egal. Wie klingt denn die Zukunftsmusik im Film?
Im Film? Tja. Wahrscheinlich wie amerikanische Serien gemacht werden. Unentwegt tönt es drunter immer nur ein Ton und dann noch ein Ton. Ich glaube, die Ökonomie hat hier sehr viel zu sagen, denn Orchester kosten viel Geld. Sehen Sie, der große Film hat ja auch langsam seine Chance verspielt. Die Jugend guckt nur noch auf ganz kleinen Bilderchen im Netz und damit ist eine ganz andere Rezeption des Sounds, der Sonorität angesagt. Und es ist nicht wichtig, wie toll das klingt. Es muss der Mode entsprechen und Mode ändert sich bekanntlich. Aber bekanntlich ändern sich manche Dinge nie. Und das würde ich gerne so stehen lassen wollen.
Damit sind wir jetzt tatsächlich auch am Ende unseres Gesprächs angelangt. Peter Gotthardt, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben.
Ich danke für die freundliche Fragerei und für die Flexibilität, wie wir das Gespräch führen konnten. Herzlichen Dank.
Das war Audiovisionen, der Podcast zu Film, Musiken, Sounds. Diesmal mit Peter Gotthardt, dem Chorsenior der Ostdeutschen Filmmusik. Und ich bin Anna Schürmer.